spreche heute mit Dr. Matthias Schäffler von der Uniklinik Köln über das Thema zielgerichtete Therapie des nicht kleinzelligen Lungenkrebs.
Wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass tatsächlich auch diese Treibermutationen bei Patienten vorkommen, die überhaupt nicht geraucht haben. Hinlänglich wird ja immer angenommen, Lungenkrebs bekommt man nur, wenn man tatsächlich starker Raucher war, lange geraucht hat und Menschen, die halt älter sind. Das scheint ja gar nicht zuzutreffen. Wie ist denn die Charakteristik dieser Patienten, die eine Treibermutation haben, die zielgerichtet behandelt wird?
Sie sprachen das ja gerade an, ne, mit dem Nieraucheranteil, der da deutlich höher ist per se. Also es fing halt mit den EGFR-Mutierten an. Da fiel auf, dass die eher weiblich sind, eher nie geraucht haben. Also eine Subgruppenanalyse, wo man dann die 5 besten Ansprecher analysiert hatte. Mhm. Dass sie asiatisch sind und dass sie sehr jung sind. Also das war so ein bisschen das, was ursprünglich klinisch so die Korrelation für EGFR war. Mittlerweile ist EGFR eher ein bisschen älter und nicht mehr ganz so jung. Aber das war anfangs, als wir noch sehr begrenzte Ressourcen auch für Molekulartestung hatten, war das so ein Kriterium. Wenn man eine asiatische Patientin, Adenokarzinom, Nieraucherin hätten, dann würden wir da forciert nach EGFR und später dann auch nach ALK gucken. Bei ALK fast das Gleiche, also ohne diesen starken Einfluss Asiens. Also die EGFR-Mutationen sind bei 30% der asiatischen Lungenkrebspatienten, wenn es nur 10% in Europa sind. Bei ALK ist es noch jünger, muss man ganz klar sagen. ALK ist die jüngste Patientengruppe, die wir haben. Hält sich auch in allen Auswertungen. Wenn wir mal wirklich sagen, wir nehmen mal nur die Patienten mit Erstdiagnose unter 40, sind da 80% ALK-Patienten bei. Also ALK jünger, meine erste ALK-Patientin war 23 bei Erstdiagnose, ebenfalls nie geraucht, was meistens die Diagnostik so ein bisschen verschleppt, ne, weil dann der Hausarzt denkt, Lungenkrebs wird schon nicht sein. Da ist die Stigmatisierung ja immer noch sehr vorhanden. Das Gleiche für ROS eigentlich auch, wobei ROS vom Alter her zwar jünger als der Durchschnitt, aber älter als ALK und älter als EGFR ist. Und dann haben wir aber natürlich auf der Gegenseite auch noch so Sachen wie KRAS und spezielle KRAS-Mutationen, wo es andersrum ist. Also wo man schon sagen kann, da ist es sehr wahrscheinlich, dass man eine Rauchhistorie hat, beim kleinzelligen Lungenkrebs auch. Genau, aber das machen wir relativ viel, dass wir uns diese Patientengruppen angucken und die nach den klinischen Charakteristika so ein bisschen vergleichen. Genau, fast alle, die ich jetzt erwähnt habe, wirklich vornehmlich Adenokarzinome auch und keine Plattenepithelkarzinome.
Also es ist ja tatsächlich, Sie sprachen das eben in einem Nebensatz an, dann macht es ja extrem schwer tatsächlich die Früherkennung zu haben, weil eben überhaupt gar keine Risikofaktoren da sind. Das heißt also, alles was man jetzt, weil ja auch Screening jetzt immer so ein Thema ist, also sprich analog zur Mammographie halt einen regelmäßig für Raucher halt eine Lungenuntersuchung anzubieten, also gibt es da gar keine Möglichkeiten, Früherkennung zu betreiben?
Eigentlich nicht. Ne? Also es ist wirklich so in der Verantwortung auch der Ärzte. Ich bin begeistert von jedem Hausarzt, der einen Patienten mit Mitte 20 Antibiose und röntgenmäßig am ehesten eine Lungenentzündung mal vorstellt zum CT, um zu gucken, was denn da wirklich ist. Aber da hatten wir wirklich sehr viele Verläufe, wo dann das erste Antibiotikum Monat gegeben wurde, dann keine Besserung, das zweite Antibiotikum Monat gegeben wurde, dann das dritte und dass die Patienten dann erst nach Monaten überhaupt ein CT bekommen hatten und dann nach Monaten da erstmal geguckt wurde, was das eigentlich ist und da dann der Krebs halt rumkam. Ganz kurz, weil das hatte ich gerade vergessen bei den Charakteristika zu sagen, also die Stigmatisierung ist schon ein Riesenthema. Bei uns ist es realistisch so, dass mindestens 20% unserer Patienten keine Rauchanamnese haben. Das ist natürlich auch so ein bisschen, weil wir uns auf die Mutationen eingeschossen haben. Wahrscheinlich ist es sogar in unserer Arbeitsgruppe noch deutlich höher. Aber realistisch ist schon, dass man sagt, mindestens einer von 5 Lungenkrebspatienten hat definitiv nicht des Rauchens wegen. Woher es dann kommt, gibt es andere Spekulationen, ne? Feinstaub etc. Aber zumindest kann man da ganz klar freisprechen, in Anführungszeichen, von, dass das nicht ist. Wir haben ja diese Stigmatisierung leider nur bei Lungenkrebs. Die haben wir in keiner anderen Krebsart, dass die so fies ist und so einen Einfluss hat. Da brechen teilweise Familien dann auseinander, wenn die Enkel dem Opa das Rauchen vorwerfen oder ähnliches.
Okay. Jetzt haben wir eben viel über die Biomarker gesprochen und dass darauf getestet werden sollte. Wie wird denn das jetzt überhaupt festgestellt? Also wenn wir jetzt mal beim ersten Schritt anfangen, also gibt es ja die Biopsie und dann geht das Ganze ins Labor. Könnten Sie diese Schritte einmal für uns so erklären?
Genau. Also die Biopsie wird natürlich im Aufnahmelabor von den Pathologen aufbereitet. Das heißt, da wird erstmal blickdiagnostisch geguckt, ist da Tumor drin. Wenn da Tumor drin ist in dem Schnitt, also nachdem es geschnitten worden ist, Entschuldigung, wird natürlich erstmal eingelagert in gewisse Paraffinstoffe, damit man es am nächsten Tag sozusagen schneiden kann. Und diese Schichten kann man sich im Mikroskop dann genauer angucken. Das ist so ein bisschen das klassische Pathologie, dass dann da geguckt wird, wonach es aussieht. Sind die Zellen sehr klein? Sind die Zellen nicht so klein? Ne? Also da hätte man schon bei Lungenkrebs relativ viele Aussagen. Dass es dann aber weitergeht, dass aus diesen Proben, die offenkundig oder vermutlicherweise Tumor enthalten, dass man da versucht, DNA zu extrahieren. Im Optimalfall auch DNA und RNA. Weil die DNA oder andersrum, die RNA zeigt uns ja wirklich, was exprimiert ist, also was wirklich von der DNA übersetzt worden ist und später analysiert wird. Genau, das wird dann sequenziert. Das heißt, das wird dann für spezifische Gene, werden die ganzen Gene sozusagen abgelesen in ihren Positionen. Und das Ganze x-fach, also ein paar hundert bis tausend Mal. Und dann guckt man, ob da eine Auffälligkeit ist in einem einzelnen Gen. Ob man da sieht, in 80% der Fälle ist da eine Mutation drin oder ähnliches. Ist da eine Änderung von den normalen sozusagen da. Das klingt erstmal super einfach, aber das ist hochaufwendig und auch richtig IT-technisch richtig aufwendig. Also das ist auch der Grund, warum wir für unsere ganzen Tumorboards etc. immer die Vorgabe haben, dass wir da auch ITler mit an Bord sitzen haben.
Tumorboards sind multidisziplinäre Teams, die tatsächlich sich mit dem einzelnen Patienten beschäftigen.
Genau. Genau, also da muss es wirklich, weil da eine riesen Datenmenge entsteht, muss man natürlich Möglichkeiten haben, das so zu matchen, dass man auch wirklich die Mutationen sieht. Dann muss man natürlich gucken, ob diese Mutationen irgendwas machen. Es ist ja nicht so, dass jede Mutation eine Treibermutation ist oder jede Mutation kritisch ist, sondern es gibt ja auch Mutationen, die in der Allgemeinbevölkerung vorkommen, sogenannte Polymorphismen. Das heißt, dann erfolgt der Abgleich über Referenzgenome, über andere Datenbanken, die uns auflisten, wie häufig eine Variante, eigentlich mal angehalten worden von Varianten und nicht von Mutationen zu sprechen, weil das neutraler ist oder so. Also ob die Variante nicht vielleicht auch ethnisch, vielleicht in asiatischer Bevölkerung zu 0,7% ist oder vielleicht in der schwarzafrikanischen Bevölkerung zu 1,2% und dort nie Krebs mehr. Das wird dann auch abgeglichen. Und das kommt dann irgendwann nach ganz vielen Mühlen der Abgleiche und der Datenaufbereitung, das kommt dann irgendwann als Befund für uns raus. Okay. Aber nicht so detailliert, ne, zu sagen, wir haben jetzt 480 Mal getestet und in 357 Fällen war die Mutation, sondern wir kriegen namentlich die Mutationen genannt, die gefunden worden sind. Und im NNDM machen wir es ja auch schon länger, dass es zu dem Befund natürlich auch eine Einschätzung gibt, ob das eine aktivierende Mutation ist, ob man an eine zielgerichtete Therapie denken kann. Genau, das ist durch eine Datenbank, durch die Muripedia-Datenbank sozusagen hinterlegt und das wird auch sehr dankend angenommen.
Sie haben uns ja jetzt diesen Prozess dieser Biomarkertestung beschrieben, das ist ja wahnsinnig komplex. Also das hört sich ja wirklich an, aber auch mal an Technik für, aber auch mal Know-how für. Also bestimmt halt auch wirklich viel Gerät halt. Kann denn dann tatsächlich diese Testung auf diesem extrem hohen Niveau in jedem pathologischen Labor stattfinden? Oder macht es da Sinn, tatsächlich sich an spezialisierte Zentren zu wenden?
Würde ich natürlich, wobei ich natürlich ein bisschen vorbelastet bin als Fürsprecher des NNGM auch, aber würde ich auch aus Patientenperspektive sagen, würde ich mich schon an ein spezialisiertes Zentrum wenden. Wir hatten ja gerade die Sachen auch mit der Stigmatisierung oder womöglich ausgelassene Diagnostik, weil da nicht dran gedacht wird, dass was sein kann. Das Gute an den Zentren, an den spezialisierten Zentren ist, dass sie da wirklich sicher sein können, dass alles an relevanten Genen auch wirklich untersucht wird und nicht nur das, was vielleicht technisch möglich ist in einer kleineren Einrichtung oder so. Und das Ganze mittlerweile ja auch echt zeitnah passiert. Also nicht mehr, das hatten wir am Anfang vom NGM noch, von dem Kölner Konsortium, das Problem, dass uns viele niedergelassene Kollegen sagen, das dauert uns zu lange, das dauert ja 4-5 Wochen, dann muss ich ja vorher Therapie anfangen. Das ist mittlerweile auch nicht mehr so, sondern das ist auch eines der Kriterien für die Zugehörigkeit zum NNGM, dass das innerhalb von 10 Arbeitstagen fertig ist. Also eigentlich gibt es auch wenig Gründe, das nicht so zu machen. Da würde ich, wie gesagt, immer zu einem spezialisierten Zentrum gehen und die Optionen besprechen. Genau.
Sie haben ja eben vom NNGM schon gesprochen, was für Nationales Netzwerk Genomische Medizin steht. Können Sie ganz kurz erklären, was hinter diesem Begriff und diesem Netzwerk steht?
Ja, gerne. Das ist ein Netzwerk ursprünglich ein diagnostisches Netzwerk, was halt sich zur Aufgabe gesetzt hat, Lungenkrebs in Deutschland wirklich sehr comprehensive zu analysieren, also sehr, sehr umfassend zu analysieren, um den Patienten die bestmöglichen Therapieoptionen zu geben. Das hat mal angefangen als Netzwerk Genomische Medizin bei uns in Köln. Da war es so, dass wir so um die 300 Partner hatten, niedergelassene Onkologen, andere Pathologen und so, die uns die Proben geschickt haben. Die wurden dann in unserer Pathologie analysiert auf die Mutationen und sind dann aber die Probe wieder zurück zu den Pathologen gekommen, inklusive Befund mit womöglich Therapieempfehlung oder Studienempfehlung auch. Das wurde dann jetzt vor ein paar Jahren ausgeweitet zu einem nationalen Netzwerk, also einem nationalen Netzwerk Genomische Medizin, wo die Kollegen aus Heidelberg mit federführend auch viel gemacht haben, was mittlerweile so um die 25 verschiedene Zentren beinhaltet, die alle quasi harmonisiert ähnliche bis gleiche Testungen machen. Also unser Ziel ist es halt, wirklich jeden Lungenkrebspatienten in Deutschland sowas anbieten zu können. Muss natürlich der Behandler mitspielen, der muss uns das ja schicken, gegebenenfalls.
Ja.
Aber das ist mittlerweile wirklich ganz über Deutschland verteilt. Ist in jeder großen Stadt gefühlt, gibt es mindestens ein NNGM-Zentrum und es ist dem Behandler komplett überlassen, an welches er sich wenden möchte.
Also ja.
Wenn jetzt jemand im Sauerland lieber das nach Köln als nach Essen schickt, dann kann er es gerne zu uns schicken, aber das ist komplett offen. Und da das Prinzip auch wieder, dass da neben der Testung auch ein Befund, auch mit einer Empfehlung gegebenenfalls kommt, der eigentliche Clou an der Sache, es klingt ja sehr wissenschaftlich sozusagen, aber der eigentliche Clou an der Sache ist, dass das NGM irgendwann von den Krankenkassen akzeptiert wurde. Das hieß, wir zahlen die Testung. Also das heißt, man muss nicht privat, auch viele Anbieter in Europa, also man kann auch in Budapest die gleiche Testung für 4.500 Euro machen, kriegt ähnliche Ergebnisse. Aber der eigentliche Vorteil hier ist wirklich, dass das von den Krankenkassen übernommen wird und deswegen eine Kassenleistung ist. Und da werden wir schon extremst beneidet, muss man sagen, in anderen europäischen Ländern. Also auch, ja, auch welchen, die man vielleicht, Skandinavien, Holland oder so, die ja eigentlich auch ein exzellentes Gesundheitssystem haben könnten. Also das ist wirklich eine ganz tolle Sache, dass wir hier wirklich die Möglichkeit haben, im Rahmen der normalen Krankenversorgung Lungenkrebspatienten eine molekulare Testung anzubieten.
Ja, und ganz wichtig finde ich ja auch, dass tatsächlich die Patienten nicht in diesen Kliniken sein müssen, sondern die werden ja tatsächlich wohnortnah behandelt bei ihrem bekannten Behandler. Es geht halt um die Testung und um die Therapieempfehlung nur.
Ja, das ist nett, dass Sie es nochmal sagen. Das war immer so unser Slogan, lokal testen, aber vor Ort behandeln. Das war auch extrem wichtig, weil natürlich auch eine gewisse Skepsis bei einigen Behandlern war. Nach dem Motto, nee, dann verliere ich meinen Patienten nach Köln oder an ein NNGM-Zentrum. Mhm. Das absolut nicht. Wir haben natürlich den Überblick über klinische Studien, die laufen. Die sind nun mal oft in Zentren, dass wir sagen können, hey, da ist gerade in Essen oder da ist gerade in Münster die Studie offen. Da könnte man mit der Mutation mal dran denken. Aber ansonsten versuchen wir da ja auch, und haben wir eine eigene Taskforce für, wirklich Befunde, brauchbare Befunde mit in den molekularpathologischen Befund zu geben, wo schon drin steht, was man therapeutisch machen könnte. Das ist klar auch immer im Fluss sozusagen. Ne? Das wird auch mal besser. Und man muss ja theoretisch auch jegliche Entwicklung anpassen. Also wenn wir mal ALK als Beispiel nehmen, da hatten wir bis vor kurzem halt überhaupt kein Wort über perioperative oder adjuvante Therapie zu verlieren gehabt. Das ist jetzt wiederum anders.
Also Therapie, die vor einer Operation oder nach einer Operation gegeben wird.
Genau, was halt lange Zeit nur für die Stadium 4 Patienten, also Patienten mit ausgedehnten oder metastasierten Tumor auch zugelassen war, die Testung zu machen. Das kippt mittlerweile gerade bei der zielgerichteten Therapie gewaltig auch in die Richtung, dass man auch bei Patienten vor der Operation gegebenenfalls schon Tests macht, welche Mutation dahinter ist, weil man gegebenenfalls um die Operation herum, meistens nachher, eine zielgerichtete Therapie schon starten möchte.
Aber der Standard scheint es nicht zu sein, dass in den niedrigeren Stadien getestet wird. Ab welchem Stadium fängt die Testung an? Also ab wann wird sie, sagen wir, selbstverständlich?
Ab inoperabel, also das ist nicht zwingend ans Stadium gebunden. Man kann ja auch schlechte Lungenfunktion haben und dann auch im Stadium 2 inoperabel sein. Also das ist eigentlich der Hinweis. Die operative Vorgehensweise ist ein kurativer Ansatz, wird zumindest so immer angenommen. Das heißt, in den Momenten, wo ich die Möglichkeit habe, das zu machen, musste man das immer vorziehen. Die systemische Therapie war lange Zeit nur in Anführungszeichen für die Stadium 4, die lokal fortgeschritten oder metastasierten Studien, die zwingend eine systemische Therapie brauchen, relevant. Hat sich nur, wie gesagt, in letzter Zeit dahingehend geändert, dass man Also wir zum Beispiel bis vor einem halben Jahr die Situation war, wenn Sie eine EGFR-Mutation hatten, also wissen Sie ja im Rahmen der Operation nichts von, das heißt, Sie werden operiert und dann gegebenenfalls leitliniengemäß mit Chemo, Cisplatin, Vinorelbin behandeln, weil das die Leitlinien so vorschreiben. Und dann im Rezidiv kommt womöglich die EGFR-Mutation zum Vorschein. Und dann startet man die Stadium-4-Therapie mit dem EGFR-Inhibitor. Das kippt jetzt dahingehend, dass man jetzt sagen würde, nee, wir würden vorher, bevor die Operation läuft, weil man ja gegebenenfalls sogar auch vor der Operation zielgerichtet therapieren könnte, würden wir gerne diese Informationen haben. Das fing an mit EGFR und ALK, weil das die Ausschlusskriterien für Immuntherapiestudien waren. Also man durfte keine ALK und keine EGFR-Mutation haben, um einen PD-L1-Antikörper vor oder nach der Therapie zu bekommen. Das heißt, das war schon immer in der Diskussion. Aber natürlich versuchen wir, das auszuweiten und ähnlich breit wie im Stadium-4-Patienten zu machen. Also das ist ein Paradigmenwechsel, der da gerade stattfindet, der auch richtig spannend ist, also weil da wirklich wahnsinnig viele Daten entstehen, klinische Daten entstehen und auch super viele, sehr vielversprechende Daten dabei sind.
Also würde das letztendlich dann tatsächlich zu dieser Reflextestung, also zur Testung unabhängig vom Stadium und unabhängig von operabel oder nicht führen?
Ja.
Okay. Wie ist denn das bei, wir haben ja gerade schon gehört, dass es manchmal passieren kann, dass ein Patient überhaupt nicht getestet wird im Rahmen der Erstdiagnose. Gibt es die Möglichkeit, diese Testung nachholen zu lassen? Ohne Biopsie vor allen Dingen, also ohne eine erneute Biopsie?
In den allermeisten Fällen kann man das vorhandene Material natürlich auch nochmal testen. Gerade wenn keine zielgerichtete Therapie in der Zwischenzeit war, würden wir auch nicht erwarten, dass sich da groß was verändert hat zu dem Ausgangsbefund. Also das kann man schon machen. Anderer Punkt, der immer diskutiert wird, ist, man kann auch an eine Biopsie aus dem Blut denken, eine sogenannte Liquid Biopsie. Da ist es so ein bisschen unklar, woher da die... Also wie die DNA ins Blut kommt, warum die DNA im Blut ist, stellt man sich so vor, vielleicht zerfallen die Tumorzellen eher und geben das dann ins Blut ab, wo man dann gegenhalten kann. Aber wenn die zerfallen, dann werde ich die ja auch nicht therapieren müssen. Also ist relativ kompliziert, aber ist mittlerweile auch auf einem extrem guten Niveau, was lange nicht so war. Also die Option besteht auch. Aber per se kann man archiviertes Material in den meisten klinischen Studien bis zu 2 Jahren heranziehen und da Testungen auch noch mal machen.
Okay. Und Sie hatten es vorhin schon erwähnt, dass es früher sehr lange, jetzt aber halt kürzer dauert, so 2 Wochen, 3 Wochen, bis die Ergebnisse der Biomarkertestung da sind. Für Patienten besteht natürlich immer der Druck, sobald die Diagnose da ist, möchte der Patient natürlich, dass etwas passiert. Macht es Sinn, tatsächlich abzuwarten oder sollte schon vorher dann zum Beispiel irgendwie doch Chemo gegeben werden oder bestrahlt werden? Oder wartet man tatsächlich, bis diese Testung durch ist und sagt, okay, da ist ein Biomarker, den behandeln wir?
Eigentlich Letzteres. Eigentlich wartet man wirklich ab, weil zum einen die nicht kleinzelligen Lungenkrebserkrankungen nicht so aggressiv sind wie zum Beispiel kleinzelliger Lungenkrebs, wo man mit einer Chemo einen Fuß in die Tür bekommen muss sozusagen. Das heißt, wir haben eigentlich... auch wenn das für Patienten immer schwer zu hören ist, aber wir haben eigentlich Zeit. Wir müssen nicht innerhalb einer Woche mit einer Therapie starten. Und dann ist halt immer die Sache, wenn da was gefunden wird, dann ist der Unterschied, den man hat zwischen einer zielgerichteten Therapie, die sich daraus ergibt, und jeglicher Form von Chemotherapie, turmhoch. Also das können Sie gar nicht vergleichen. Also auch Immuntherapie, Chemotherapie ist maximal im Gesamtüberleben so gut wie das, was Sie mit den zielgerichteten Therapien unter einer normalen einzelnen Therapie hätten. Also das muss man schon immer, es geht hier nicht um irgendwelche kleinen Zahlenwerte, sondern es geht um eine Verdreifachung, Vervierfachung, bis zur Verzehnfachung der Prognose. Das heißt, da sollte man meines Erachtens drauf warten. Ich hatte auch mal die Ehre, das erzähle ich immer gerne, und da werde ich immer nach der Quelle gefragt, ich hatte mal die Ehre, ein türkisches Paper zu reviewen, wo die gemacht haben Lungenkrebs und dann Wartezeit, Einfluss auf die Therapie, für die Patienten, die keine Treibermutation hatten. Weil das ist ja immer die große Sorge, dass jemand 3 Wochen ne, einfach nichts macht gegen den Tumor und dann kommt auch nichts bei rum oder nur TP53-Mutation und so. Aber da kam, nicht erstaunlicherweise, da kam raus, dass es null Unterschied macht. Also ne, dass bis zu 39 Tagen das Warten gut sein konnte, ohne dass es da auch eine Verschlechterung gab. Das ist natürlich individuell. Ne? Natürlich kann es sein, dass ein Patient wirklich einen hohen therapeutischen Druck hat durch die Lokalisation des Tumors. Das ist nicht ganz so pauschal zu sagen. Aber in den meisten Fällen, gerade mit der Aussicht auf das, was man als Option hat, wenn es positiv ausgeht. Und ich sagte ja gerade schon an die 40-50%. Natürlich mit unterschiedlicher Qualität der Therapie, aber man kommt da ja schon auf gute Zahlen. Würde ich immer sagen, so lange wie möglich warten, bis da wirklich ein Befund ist. Wir machen, das muss ich auch noch zu sagen, aber das ist nicht Standard im NNGM, wir machen in Köln einen Fast-Track. Das heißt, für die zielgerichteten Therapien, die eine Zulassung haben, also ALK, EGFR, ROS1, BRAF, also mittlerweile auch viele, MET Exon 14 und bald auch HER2, machen wir nicht eine breite Sequenzierung, sondern machen wir ein älteres Verfahren, Einzelgenbestimmung. Mhm. Und das auch hierarchisch, also weil sich die KRAS-Mutationen sehr häufig ausschließen mit den zielgerichteten Therapien, wird als erstes KRAS bestimmt, um zu gucken, ob man dann noch weitergeht. Aber das finde ich eine super Sache.
Also wird eins nach dem anderen quasi ausgeschlossen dann schon?
Ja, also KRAS wird ausgeschlossen und dann wird das mehr oder weniger zeitgleich ALK, EGFR, ROS1. Nachteil so ein bisschen daran ist, dass halt viele Behandler, die davon wissen, keine NGS-Ergebnisse, also keine Sequenzierungsergebnisse mehr abwarten. Wenn die sagen, war kein EGFR, kein ALK, kein ROS1, was soll da noch kommen? Und viele Partner machen das halt auch nicht so und machen das bewusst halt nur die NGS-Ergebnisse. Aber das ist der Kritik der Anfangsphase geschuldet, dass alle sagten, ich muss so lange auf den Befund warten. Und man hat gesagt, okay, der erste Befund ist nach spätestens 5 Tagen raus. Mhm. Und dann kann man gucken, was man da therapeutisch unbedingt starten muss oder ob man den NGS-Befund auch wirklich noch abwarten will.
In diesem Film haben wir uns viel mit Begrifflichkeiten und den Grundlagen der Biomarkertestung beschäftigt. In dem nächsten Film zur zielgerichteten Therapie geht es dann um die Therapieform. Was genau passiert da? Wie ist das für den Patienten? Lebensqualität etc. Bis hierhin bedanke ich mich erstmal und freue mich darauf, wenn wir im zweiten Teil weiterreden.
Vielen Dank.